Sie hören eine Predigt von Sozialdiakon Philipp Zahn der Gellertkirche Basel.
Ich lese den Psalm 1. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus der Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Amen.
Ja, es freut uns, dass wir gemeinsam hier predigen dürfen. Meine Frau Olivia und ich, wir stehen das erste Mal tatsächlich gemeinsam auf der Bühne, ohne irgendwelche Musikalität. Also wir freuen uns sehr darauf, euch ein bisschen etwas weiterzugeben, einer Erfahrung, aber auch einer tiefen Gewissheit von einer Wahrheit, die wir für uns als Grundlage genommen haben in unserem Leben. Und wir möchten euch da hineinnehmen. Wir haben es gehört, wir sind mitten in der Marriage Week. Ich stelle das mal da ein bisschen weg da. Genau. Wir hatten letzten Dienstag 16 Paare, die das Tanzbein geschwungen haben. Hier drin. War jemand dabei? Einzelne, super. Also 16 Paare, die das Tanzbein geschwungen haben. Warum? Weil sie Freude an der Musik, am Tanz, aber auch an ihrer Beziehung haben. Heute schließen wir diese Woche ab und Olivia, meine Frau, wir möchten über das Thema Ehe und Beziehung zu euch sprechen. Und da übergebe ich dir gerade das Wort.
Wir haben uns bei der Predigtvorbereitung an den ersten Wert der Gellertkirche gehalten. Und zwar in allem Gott zuerst und ihn um Führung gebetet. Also wir gingen ins hörende Gebet hinein. Auf Wunsch von mir, ich habe gesagt, ich würde so gern einfach Gott zuerst fragen, was ist überhaupt dran zum Predigen? Und es war für uns sehr, sehr spannend als Ehepaar das zu erleben, weil in der Stille hat uns Gott genau denselben Bibelvers gegeben und wir haben nicht geschummelt und abgeschaut und wir waren sehr selber erstaunt, wie Gott präzise reden kann. Und der Vers ist im Johannesevangelium: Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Das ermutigt uns natürlich sehr und bestätigt, dass Gott uns führt, wenn wir ihn als erster Stelle haben. Dieser Vers vom Lukas 10, 27 wird heute die Grundlage sein von unserer Predigt.
Genau, ist der Vers aus Lukas Evangelium, war nicht das Johannes Evangelium, haben wir falsch aufgeschrieben.
Oh ja.
Passiert auch. Wir stellen eine einfache, aber wichtige These an den Anfang unserer Predigt. Wir sagen, die Liebe hat eine Reihenfolge. Die Liebe hat eine Reihenfolge. Wir sind davon überzeugt, dass Gott uns keine Moralformel oder ein Gesetz gibt, das irgendwie so trocken und leer daherkommt, sondern er gibt uns eine Lebensordnung, die er uns schenkt. Und dies möchten wir euch anhand von biblischen Texten, einem Bild und auch persönlichen Erfahrungen aufzeigen. Es ist hilfreich, wenn wir zu Beginn den Kontext betrachten von Lukas 10, 27, in welcher diese Aussage gemacht wurde. Wir lesen ein paar Verse vorher in 25 und 26 folgendes. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und dann zitiert der Gesetzeslehrer, der ja die Tora sehr gut kennt, das bekannte jüdische Glaubensbekenntnis, die sogenannte Schma Israel, aus 5. Mose 6, 4 und 5. Dort heißt es wortwörtlich: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Und er ergänzt diese Stelle aus dem Alten Testament mit der Aussage: Und deinen Nächsten wie dich selbst. Was wir wiederum im 3. Mose sehen. Jesus fügt also dem Ganzen nichts hinzu, sondern er bestätigt es und sagt dann im 28. Vers: Hey, du hast richtig geantwortet. Du hast richtig geantwortet. Handle so, dann wirst du leben. Spannend, dass Jesus hier nicht etwas Neues gibt, sondern einfach sagt: Hey, du hast das richtig erkannt. Lebe so. Oder handle so, dann wirst du leben. Ja, die Antwort von Jesus ist also kein Tun im eigentlichen Sinne, sondern eine dreifache Beziehung, welche gelebt werden sollte. Wir haben die Beziehung zu Gott, wir haben die Beziehung zum Nächsten und wir haben die Beziehung zu uns selber. Drei Beziehungsaspekte. Wer also Gott, seine Nächsten und sich selbst liebt, bekommt folglich ewiges Leben. Liebe scheint hier weniger eine Leistung zu sein, sondern vielmehr eine Antwort auf Gottes Zuwendung zu uns. Weil Gott hat sich bereits uns zugewendet, durch Jesus. Und so können wir uns und einander lieben. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, da möchten wir euch anhand von einem Bild möchten wir weitergehen, welches wir entfalten möchten. Und dieses Bild begleitet uns seit unserer Freundschaft und ist bis heute für uns eine große Hilfe.
Stell dir Baumwurzeln vor, welche die Liebe zu Gott symbolisiert. In Jeremia 17, 5 bis 8 lesen wir Folgendes.
Darf ich ganz kurz? Kannst du es einblenden, Johannes? Geht das? Also ich sehe es nicht da vorne, ich weiß nicht, seht ihr es? Also okay. Oder haben wir nur schwarze Folien gebracht? Kann auch sein. Weil es hilft, bildlich auch etwas zu sehen. Ah, ja, genau, super.
Also.
Ja. Ich spreche langsamer. Ich bemühe mich darum. Genau.
Also, der Herr sagt: Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Sie sind wie kümmerliche Sträucher in der Steppe, in steiniger Wüste, in ödem, unbewohnbaren Land. Sie werden niemals Glück erleben. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Gott, Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hinausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Im Text werden uns zwei Lebensmodelle vorgestellt. Wer das Vertrauen in Menschen legt, entwickelt schwache oder sogar keine Wurzeln. Sein Leben wird dürr. Wer hingegen auf Gott vertraut, hat starke Wurzeln und sein Leben wird fruchtbar sein. Wurzeln sind meistens unsichtbar, aber absolut entscheidend für den Baum. Gerade in Stürmen zeigt sich, wie tief sie reichen und wie stabil sie den Baum halten oder eben nicht. Zudem zieht ein Baum einen großen Teil seiner Energie durch seine Wurzeln aus dem Boden. Bei uns Menschen ist das ja ähnlich. Von außen sieht man uns die eigene Frömmigkeit, also wie tief unser Glaube in Gott ist und auch verwurzelt ist, sieht man nicht an. Aber in Krisen und Stürmen zeigt es auf, aus was oder wem ich wirklich lebe. Das Herz liegt im Verborgenen, aber genau darauf schaut Gott. Ja, in einer Beziehung oder in einer Ehe sieht das ja auch ähnlich aus. Tiefe persönliche Wurzeln in Gott fördern die Stabilität. Krisenresistente Beziehung. Gemeinsamer Glaube an Jesus Christus ist zwar keine Garantie, aber das stabilste Fundament. Neben dem persönlichen Wachstum gibt es auch Wurzeln, welche man gemeinsam schlagen kann. So zum Beispiel beim Thema gemeinsames Beten. Philipp und ich, wir hatten wirklich Schwierigkeiten, ein gemeinsames Gebet zu finden, also dass wir gemeinsam ins Gebet gehen können. Aber während einem Familienurlaub in Adelboden hatten wir beide erneut auch persönlich mit Ängsten und sogar mit kleinen Panikattacken zu kämpfen. Und in dieser schwierigen Zeit schauten wir wortwörtlich hinauf zu den Bergen, weil wir in Adelboden waren und die Berge sahen. Und da, in dieser schwierigen Zeit, standen wir da und fingen an, gemeinsam zu beten. Wir wurden daran erinnert an einen Psalm, und zwar Psalm 121. Dort steht: Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Seit diesem Moment, in dem wir unseren gemeinsamen Schwächen zu Gott gebetet haben, beten wir regelmäßig im Alltag. Wir haben etwas Neues für uns entdeckt, das gemeinsames Beten auch für uns Frucht trägt. Manchmal beten wir am Abend, manchmal am Morgen, manchmal mitten im Tag mit den Kindern. Es ist ein unkompliziert und ungezwungenes Gebet. Und es bringt uns näher zu Gott, aber auch zu uns als Personen.
Wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben von einer Reihenfolge gesprochen. Wenn wir den Bibeltext schnell lesen, dass wir Gott lieben sollen, unseren Nächsten und uns selber, dann kommt uns vielleicht schnell die Reihenfolge zuerst Gott, dann den Nächsten und wenn du noch Zeit und Lust hast, dich selber. Da sind wir ehrlich genug. Und darum glaube ich, wenn man es genau liest, muss man verstehen, dass eigentlich die Reihenfolge ist, liebe Gott, dich selbst, damit du andere auch lieben kannst. Und darum ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle über die Selbstliebe auch sprechen, bevor wir uns dem Nächsten zuwenden wollen. Wir sind von dieser Reihenfolge überzeugt, weil wir es auch selber so erleben. Und wir möchten es erläutern und begründen, warum. Wir glauben, dass beim Thema Selbstfürsorge in der heutigen Gesellschaft und auch in der Kirche sehr viele starke Verzerrungen und Unwahrheiten kursieren. Zum Beispiel: Ich zuerst, meine Bedürfnisse stehen über allem. Oder: Du musst dich nur selbst finden. Gönn dir, du hast es dir verdient. Ich bin so, wie ich bin. Ich brauche keine Veränderung oder Entwicklung. Oder auch: Sich selbst lieben heißt, sich selber darzustellen. Ich möchte euch eine Gleichung zeigen. Die Gleichung heißt: Selbstliebe ohne Nächstenliebe ist Egoismus. Du kannst gerne noch etwa 5-mal klicken, Johannes. Genau. Jetzt kommt die Gleichung. Selbstliebe ohne Nächstenliebe führt oder ist Egoismus. Biblische Selbstliebe ist kein Selbstzweck. Sie soll uns helfen, andere zu lieben und nicht nur uns selber. Wenn Selbstliebe sich nicht in Fürsorge des anderen zeigt, dann wird sie egoistisch. Wir sind für Beziehungen geschaffen, das lesen wir schon in den ersten Kapiteln der Bücher im Genesis-Buch. Wer sich also selbst liebt, aber andere danach vergisst, der widerspricht dieser Bestimmung und das kann schlimme Folgen haben. Selbstliebe ohne andere, das kann narzisstische Züge bekommen. Das verliert den göttlichen Sinn und darum entspricht es nicht dem, was Gott eigentlich gedacht hatte. Vielleicht denkst du aber jetzt, ja gut, das passiert mir sicher nicht. Ich helfe so gerne anderen Menschen und ich würde das letzte Hemd für sie geben. Dann lass dir sagen, dass selbst dieses Aufopfern für andere im Verborgenen einen Egoismus versteckt hält. Es gibt darum auch genau die gleiche Gleichung, einfach umgekehrt. Nächstenliebe ohne Selbstliebe kann eben auch Egoismus sein. Nächstenliebe ohne Selbstliebe kann Egoismus sein. Du kannst nämlich den Nächsten aus folgenden Gründen lieben und ihm dienen. Ein Bedürfnis nach Anerkennung, Angst vor eigener Ablehnung, eine Selbstwertkompensation, eine Entwicklung eines Rettersyndroms, ein ganz starkes Wort, eine moralische Selbstüberhöhung. Weil dann dient diese Nächstenliebe letztlich dem eigenen Selbstbild, der eigenen Kontrolle und der eigenen Rechtfertigung. Und in diesem Sinne ist sie ebenfalls egoistisch geprägt. Nur ist sie verkleidet als Opferbereitschaft. Biblisch gesehen ist Selbstannahme jedoch grundgelegt in der Aussage, du bist geliebt. Wer sich selbst als geliebtes Geschöpf annimmt, muss den Nächsten nicht aus innerem Mangel heraus retten, sondern darf aus Annahme den Nächsten lieben und ihm dienen. Selbstliebe und Nächstenliebe, die benötigen bzw. bedingen sich gegenseitig und können nicht und sollten nicht voneinander getrennt werden.
Als individualpsychologische Beraterin begegne ich immer wieder einer Lebenslüge, also mehreren Lebenslügen, aber hier dieser Lebenslüge. Nur wenn ich anderen helfe, werde ich geliebt. Also wirklich nur wenn ich diene und mache, dann werde ich geliebt, dann bekomme ich Liebe. Diese Überzeugung kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Ich habe gelernt, dass mein Wert nicht von meinen Taten abhängig ist, sondern dass ich einfach so wertvoll bin. Oft holt mich dieser Lebensstil wieder ein, wo ich wieder in so Momente komme und einfach dienen will, um gesehen zu werden, um geliebt zu werden. Aber immer wieder gibt mir Gott diese Bibelstelle aufs Herz, wo er mit Martha und Maria ist. Und er sagte, du darfst einfach bei meinen Füßen sein und von mir empfangen. Und hier ist gar keine Leistung erwartet. Keine Leistung. Einfach sein. Selbstfürsorge wird oft mit Egoismus verwechselt, was zu Erschöpfung und Bitterkeit führen kann. Es ist wichtig, die Lebenslüge zu entlarven und zu fragen, helfe ich aus Liebe oder suche ich nach Liebe? Nur wer sich selbst liebt, kann aus der Fülle geben. Er oder sie dient nicht, um geliebt zu werden, sondern weil er oder sie bereits geliebt ist. Wer nur gibt, ohne zu empfangen, brennt aus. Wer nur empfängt und nicht weitergibt, wird egoistisch. Also Selbstfürsorge bedeutet, körperlich, geistig und seelisch für sich zu sorgen, so wie Gott uns geschaffen hat. Dazu gehören Zeit mit Gott, Orte zum Lernen und körperliche Aktivität. Jeder Mensch braucht etwas anderes, um wieder Kraft zu schöpfen und zu tanken und wieder für andere Menschen da zu sein. Selbst Jesus zog sich zurück, um bei Gott Kraft zu tanken, denn er wusste, dass er für den Dienst an den anderen Menschen Zeit mit seinem Vater braucht. Nun wollen wir unser Bild vom Baumstamm und die Gedanken verknüpfen. Der Baumstamm ist zuständig für die Weitergabe der Nährstoffe und Mineralien, welche in den Wurzeln entstehen, also unsere Beziehung zu Gott, und fördert sie bis in die Baumkrone. Die Krone mit ihren Blättern und Früchten ist das Resultat einer gesunden Beziehung zu Gott. Der Baumstamm hält dabei die Balance zwischen Aufnahme, also unserer Selbstfürsorge, und die Abgabe unserem nächsten Baum und sorgt für die Gesundheit des ganzen Baumes.
Um die Bedeutung zu verstehen von dieser dritten Aufgabe, nämlich den Nächsten zu lieben, da lohnt es sich, im Lukas-Evangelium weiterzulesen. Wir gehen nicht weiter darauf ein, weil dort kommt die ganze Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir über Ehepartner oder Partnerschaft überhaupt reden, dass es dort ebenfalls einen Nächsten gibt. Olivia ist meine Nächste, ich bin der Nächste für sie in unserem Falle. Und da bedeutet, den Nächsten zu lieben, nicht unbedingt nur die offensichtliche Not zu lindern, die jemand erlebt, wie wir es zum Beispiel beim barmherzigen Samariter sehen. Es bedeutet vielmehr gegenseitige Unterstützung, Freiraum für persönliche Entwicklung und auch Nähe zu entwickeln. Es bedeutet, das Gegenüber zu lieben, wie es ist, und gemeinsame Wege zu gehen. Und das bedingungslos. So haben zum Beispiel Olivia und ich unsere Berufslaufbahn eigentlich gemeinsam durchlebt, seit Beginn. Wir hatten das Privileg, dass wir mit 15 und 16 zusammenkamen. Und das hat die Folge, dass du dein eigentlich ganzes Leben irgendwie gemeinsam gestalten musst. Wir würden heute sagen, wir durften es zusammen gestalten. Aber es war so, dass Olivia eine Ausbildung machte, ich ging arbeiten, dann ging ich in eine Ausbildung, sie ging arbeiten, wir bekamen Kinder, Olivia und ich gingen beide arbeiten, ich in der Gellertkirche und sie mit deutlich mehr Überstunden zu Hause als Vollzeitmama. Und dann begann sie nochmals ein Studium und ich unterstützte sie dabei. Und für uns ist und war immer klar, das ist bedingungslose Liebe, uns gegenseitig zu unterstützen, uns den Freiraum zu geben für die eigene persönliche Entwicklung. Und das ist genauso Nächstenliebe. Doch diese Lebensweise, die kostete uns auch etwas. Wir hatten nie länger als ein Jahr ein gemeinsam oder ein doppeltes Einkommen. Wir können bis heute keine großen Sparziele formulieren. Wir können gerade so knapp, wenn überhaupt, eine Säule 3a einbezahlen. Und man könnte dann meinen, gut, irgendwie, also die Zukunft, da kommt schon noch was auf uns zu. Also habt ihr nicht irgendwie Angst oder macht euch Sorgen? Und wir müssen sagen, nein, wir machen uns keine Sorgen. Warum? Weil wir einerseits die Wurzeln in Gott vertieft haben und immer noch dran sind. Wir sind nicht fertig zum Glück. Aber gleichzeitig auch uns gegenüber immer wieder ermutigen und stärken dürfen. Und so feiern wir heute unsere Ehe und unsere Familie, die uns mehr wert ist als alles andere und uns ebenso auch Zeit und Aufmerksamkeit kostet, wie alles andere es brauchen würde. Und so habe ich mich zum Beispiel auch bewusst für ein 80% Arbeitspensum entschieden, weil ich damit genügend Zeit habe, in unsere Ehe und mittlerweile auch in unsere Familie zu investieren, weil das machst du nicht nebenbei. Das machst du nicht noch so irgendwo am Rande. Und sehr oft reicht es auch nicht, zwischen 10 und 12 am Abend noch kurz irgendwie miteinander zu reden. Nicht immer ist das der Fall, aber es reicht oft nicht. Und darum wollte ich mich bewusst, da habe ich mich entschieden, für diese Lebensphase, da geht es nicht um mich. Da geht es nicht um meine Karriere. Es geht nicht um meine Sparziele. Es geht darum, um Werte, tiefe Beziehungen und Vertrauen in meine Frau und in meine Kinder zu investieren. Was ich heute sehe, darf ich, so Gott will, in Zukunft als Früchte erkennen und ernten. Und das ist uns wichtig zu sagen, das ist unsere Geschichte. Wir sind so früh zusammengekommen, wir haben das nicht entschieden oder irgendwie besonders eifrig dafür gebetet. Das war einfach, es war einfach so. Und wir haben uns entschieden, doch, den Weg machen wir gemeinsam. Aber deine Geschichte, eure Geschichte, die sieht ganz anders aus. Die hat ganz andere Voraussetzungen, andere Geschichten im Vorfeld. Und das ist uns wichtig, das auch einfach klarzustellen. Den Nächsten zu lieben bedeutet vor allem, Zeit miteinander zu verbringen. Und seit wir befreundet sind, haben wir den Donnerstagabend als wöchentlichen Fixpunkt gewählt. Früher war das der Freundschaftsabend, heute ist es der Eheabend. Und es ist uns wichtig, Zeit füreinander zu haben und alles andere dann stehen zu lassen. Das heißt heute mit Kindern, dass die Kinder zuerst etwas essen und wir schauen zu, wie sie essen. Dann bringen wir sie ins Bett und dann kochen wir noch eine Runde für uns. Das kann sein, dass wir um 9 Uhr noch essen oder 9:30 oder eine Pizza in den Ofen schieben. Warum? Weil wir sagen, wir möchten ungeteilte Zweisamkeit haben. Wir zwei. Wir zwei waren zuerst da. Dann kamen die Kinder. Ich mag mich so gut erinnern, das kommt mir jetzt gerade wieder ein Bild. Ein Pastor hat gezeigt, wie oft kommen Familien auf die Bühne und dann sind die Kinder hier dazwischen. Ach, sind wir nicht eine tolle Familie? Aber wie weit, dass die Partner voneinander sich auseinanderleben, wird einem gar nicht bewusst, aber es ist bildhaft. Die Kinder sind oft zwischen uns. Und wir haben uns entschieden, dass wir einfach zusammen sind und wir haben noch zwei Kinder. Aber die Kinder möchten wir nicht bewusst hier hinstellen und sagen, jetzt dreht sich alles um das, weil dann bin ich hier und Olivia ist von dieser Seite hier, aber uns verlieren wir schneller, als wir glauben, aus dem Blick. Und darum ist uns das so wichtig. Es ist nicht entscheidend, was ihr gemeinsam tut. Es ist wichtig und entscheidend, dass ihr es gemeinsam tut. Wir können gemeinsam spielen, wir können kochen, wir können reden, wir können auch nichts tun auf dem Sofa und einfach Stille genießen. Wir können einen Spaziergang mit Babyphone machen. Solange wir es zu zweit tun, tun wir unserer Ehe etwas Gutes. Und ja, manchmal organisieren wir auch einen Abend, wo wir extern in ein Restaurant gehen, da organisieren wir eine Hütte. Ist mit Aufwand verbunden, aber auch das lohnt sich das eine oder andere Mal.
Wir möchten nun unser bisherige Gedanken anhand des Bildes mit den zwei Bäumen zusammenfassen und ergänzen. Erstens, unser Leben ist wie ein Baum. Zweitens, unsere Wurzeln stellen unsere Liebe zu Gott dar. Drittens, unser Stamm zeigt die Liebe zu uns selbst. Und viertens, der gegenüberliegende Baum beschreibt die Liebe zum Nächsten. Also, dann stehen nun in einer Beziehung die beiden Bäume zu nahe aneinander. Baum 1, Baum 2. Was passiert? Sie verstricken sich und auch die Wurzeln wachsen ineinander. Dabei ersticken und entkräftigen sie sich aber gegenseitig. Wenn die Bäume aber zu weit auseinander stehen, tschüss, hat man keine Verbindung mehr zum Partner. Man interessiert sich nicht mehr, man macht eher Schritt immer weiter weg. Und wenn man nicht mehr investiert, dann ist auch die Beziehung immer weiter auseinander und man lebt immer weiter auseinander. Das Bild wird nun durch etwas komplett gemacht, durch eine Hängematte. Also Baum 1, Baum 2 stehen so und die Hängematte kommt dazwischen. Jetzt ist die Frage, kann eine Hängematte in der Beziehung zwischen den Bäumen aufgehängt werden oder nicht? Sind sie zu nah aneinander und man kann gar nicht mehr reinlegen? Oder viel zu weit entfernt, man kann es gar nicht mehr, okay, man kann gar nicht mehr die Hängematte aufhängen. Denn dies widerspiegelt in unserem Bild die Liebe zueinander. Und es ist wie eine bildhafte Einschätzung, hat die Hängematte, die Liebe, Platz zwischen den Bäumen? Ist jeder Baum verwurzelt und steht gesund oder kippt einer um, weil die Wurzeln nicht gesund genug sind oder genug tief sind. Danke. Wir möchten an dieser Stelle das Thema des Auseinanderlebens noch genauer erläutern. Stellt euch ein Paar vor, das sich eigentlich liebt. Beide haben tiefe Wurzeln, beide funktionieren im Alltag, aber die Bäume stehen langsam immer weiter auseinander. Am Anfang war da ja noch der Kaffee am Morgen, zusammen Zeit verbringen. Doch dann kam die Arbeit, immer mehr Arbeit. Dann kamen Kinder, die zwischen uns stehen. Termine, immer mehr Termine, die reinkommen. Und leider auch heute die Handyzeit, die immer höher wird. Man beginnt sich zu sagen, ja, wir sehen uns ja dann am Abend wieder. Doch mal ganz ehrlich, am Abend ist man doch oft einfach nur noch müde. Er scrollt die Nachrichten durch, sie schaut Lieblingsserien. Man sitzt zwar im selben Raum, aber man lebt wie in zwei verschiedenen Welten. Gespräche werden je länger, je mehr organisatorisch. Hast du die Rechnung eigentlich schon bezahlt? Wer bringt morgen die Kinder? Weißt du noch, wann der Termin morgen ist? Irgendwann merkt man, wir reden nicht mehr über das, was uns eigentlich wirklich hier drinnen bewegt. Unsere Träume, über das, was uns freut, aber auch über das, was uns wehtut, über unsere Ängste. Das hat alles gar keinen Platz mehr. Und dann kommt eine Aussage, die viele von uns wahrscheinlich kennen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was in dir vorgeht. Ich spüre dich nicht mehr. Es fühlt sich als plötzlicher Bruch an, ist jedoch ein ganz schleichender Prozess, der schon länger begonnen hat. Und deshalb, Auseinanderleben passiert nicht einfach so. Es geschieht durch viele kleine, aktive Entscheidungen. Das kann zum Beispiel sein, ich spreche es jetzt nicht an, ist nicht so wichtig. Ich ziehe mich lieber zurück, verbringe Zeit mit mir, anstatt mich zu öffnen. Ich investiere meine Energie lieber irgendwo anders, aber nicht in die Beziehung. Ich höre gar nicht mehr zu. Jede Passivität in einer Beziehung ist in Wahrheit eine aktive Nicht-Investition. Die Bäume werden nicht durch einen Sturm getrennt. Sie wachsen einfach in unterschiedliche Richtungen, weil niemand bewusst darauf achtet, den Abstand gesund zu halten. Plötzlich merkt man, zwischen uns passt keine Hängematte mehr. Nicht, weil wir uns hassen, sondern weil wir uns gegenseitig vernachlässigt haben. Wenn zwei Bäume, wie wir sie beschrieben haben, einen gesunden Abstand zueinander haben und für sich sorgen, kann dazwischen eine Hängematte aufgehängt werden. Sie dient als Messhilfe für unsere Liebe und Beziehung zueinander. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, in welchem Verhältnis wir zu unserem Partner oder unserer Partnerin stehen und worauf wir unseren Fokus setzen. An diesem Punkt ist uns ganz, ganz wichtig, wir wollen euch ermutigen, investiert Zeit in eure Beziehung. Irgendwann habt ihr euch kennengelernt und auch lieben gelernt. Also eine Verliebtheit war da. Es gibt also etwas in eurer Beziehung, nach dem ihr wieder suchen dürft. Entdeckt euch gegenseitig, verbringt Zeit mit eurem Partner und fangt wieder an, das Gute in ihm zu sehen. Es ist so viel wichtiger im heutigen Alltag, der oft so voll ist, dass wir das Gute und Schöne an dem anderen wieder anfangen zu entdecken, zu erkennen. Was liebe ich an meinem Partner? Was ist das Schöne? Weil die schlechten Sachen kennen wir wahrscheinlich alle gut, die kommen automatisch im Alltag. Aber das Gute muss manchmal wieder hervorgehoben werden und bewusst benannt werden. Wir sind davon überzeugt, dass das Interesse und die Liebe wieder wachsen wird, wenn in der Beziehung beide aktiv werden. Vielleicht auch durch eine Beratung oder Seelsorge, was wir beide auch getrennt voneinander immer wieder in Anspruch genommen haben.
Ja, das ist das Bild, das komplette Bild. Und mit dem sind wir eigentlich schon am Ende dieser Predigt. Und vielleicht bist du jetzt getriggert, überfordert, bestätigt. Und wir möchten euch einfach noch ein paar Möglichkeiten geben, die ihr nutzen könnt während der Anbetungszeit, die wir nachher haben werden. Ihr findet das Bild mit den zwei Bäumen auf so kleinen Kärtchen. Es sind verschiedene Tische da, auch beim Ausgang wird das zu finden sein. Ganz speziell ist dort das Bild größer aufgehängt, weil auf dem Tisch liegt vorbereitet eine Art Eheversprechen, dass ihr euch gegenseitig nochmals sagen dürft. Lest es vielleicht vorher durch, zum sagen, doch, das möchte ich wirklich, hilft. Aber es soll euch dienen im Zusammenhang mit diesem Bild, hey, doch, das möchte ich. Ich möchte bewusst nochmal ein Ja geben für unsere Ehe, für unsere Beziehung. Das könnt ihr gerne dort machen. Wenn ihr das gemacht habt, dürft ihr auch gerne einen Segen empfangen. Wir haben ein, zwei verschiedene Paare auch hier, die für euch beten werden. Wir beide werden auch noch dort hinten stehen, dass ihr euch einfach segnen lassen dürft. Daneben steht aber auch das Gebetsteam zur Verfügung. Sie möchten für euch beten und euch auch segnen, auch wenn ihr Anliegen habt, die jetzt nicht speziell vielleicht dieses Thema betrifft. Geht auch dorthin. Links und rechts werdet ihr Gebetsteam auffinden. Wir haben dort ein kleineres Kreuz platziert mit einem Papierkorb und einen Zettel und Stift. Dort könnt ihr einfach symbolisch etwas aufschreiben und sagen, das möchte ich nicht mehr mit nach Hause nehmen. Oder wir möchten das nicht mehr mit nach Hause nehmen. Dann werft es dort rein, geht ins Gebetsteam, erneuert euer Eheversprechen und lasst euch noch segnen. Also nehmt die komplette Kombo mit. Zudem eben die Kerzen dürft ihr mitnehmen, einfach als Erinnerung, das ist wie die Zusammenfassung nochmals. Und genau, die drei Fragen sind offensichtlich, die wir euch mitgeben. Wie steht es denn um deine Wurzeln? Wie gesund ist dein Baumstamm? Und wie geht es deinem Baumpartner? Ich spreche euch Folgendes aus 1. Johannes 4,16 zu und schließe damit die Predigt. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Amen.